Kulturradio vom RBB. Gott und die Welt.
Manchmal laufen wir zu Fuß, manchmal nimmt uns ein Auto oder ein Lastwagen mit. Jetzt gerade warten wir vor dem katholischen Haus des Migranten auf Einlass. Wir hoffen, dass sie uns helfen werden. In unserem Land können wir nicht bleiben.
Unsere Mütter sind stolz auf uns Söhne, weil wir den Lebensunterhalt der Familie verdienen. Andererseits sind sie traurig, weil sie wissen, wie hart es für uns ist, in der Hitze zu arbeiten.
Ich gehe nach Norden, in die USA, weil es hier in Guatemala keine Arbeit gibt. Statt Arbeit gibt es gefährliche Banden. Selbst die Polizei will Geld von dir. Das Leben hier ist scheiße. Das ist kein Leben. Das Leben dort ist besser.
Zu Hause gibt es keine Zukunft. Jugendliche Landarbeiter in Guatemala. Eine Sendung von Andreas Burke.
Eine schmale Straße im alten Zentrum von Guatemala-Stadt. Rund 200 Menschen sitzen auf dem Bürgersteig vor dem Haus des Migranten. Die katholische Institution hilft seit 25 Jahren Migranten aus Mittelamerika, die auf ihrem Weg Richtung Norden eine Pause und etwas Stärkung brauchen. Ältere Männer, ganze Familien und immer öfter Jugendliche.
Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Jugendliche ganz allein unterwegs sind. Das sind Jungen und Mädchen mit Charakter, Wut und Mut. Sie setzen sich den Gefahren der Reise aus, obwohl manche ausgemergelt hier ankommen und sehr traurig sind. Sie haben ihr Zuhause verlassen, den Ort, an dem sie aufgewachsen sind, und man spürt ihr Heimweh, wenn sie davon erzählen.
Natürlich sollte jeder Mensch ein Recht haben, in anderen Ländern nach einem besseren Leben zu suchen, meint die Psychologin Roxana Palma vom katholischen Missionsorden San Carlos Calabrini.
Aber jeder Mensch hat auch ein Recht darauf, in seinem Heimatland bleiben zu können. Und eben dieses Recht wird in unseren Ländern ständig verletzt. Gerade die Jugend hat oft keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu bekommen. Für viele gibt es keine Gesundheitsversorgung, keine Arbeit, kein Leben in Würde. Ihre Situation ist geprägt von außerordentlicher, extremer Armut.
Als sich Ende 2018 große Gruppen von Menschen in Honduras zu den ersten beiden Karawanen zusammengeschlossen haben, weckte das die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. In den USA nahm Präsident Trump die Bilder hunderter bedürftiger Migranten zum Anlass, vor einer angeblich enormen Gefahr für sein Land zu warnen. Heute dominieren längst wieder andere Themen die Schlagzeilen. Doch das Phänomen der Flüchtlingskarawanen existiert weiter. Immer mehr Menschen tun sich zusammen, um gemeinsam aus Honduras, El Salvador und Guatemala Richtung Norden zu ziehen.
Hier in Guatemala gibt es ein paar Megakonzerne, die den armen Gemeinden das Land weggenommen haben, um ihre Geschäfte zu machen. Auch das führt zu Migration. Zwar werden einige junge Leute auf den Plantagen angestellt, aber die meisten bleiben arbeitslos. Ihre Wohnorte erleben keinerlei Fortschritt.
Frühmorgens auf einer Zuckerplantage des guatemaltekischen Unternehmens La Union. Im vergangenen Jahrhundert haben sich an der Pazifikküste Guatemalas einige wenige Großunternehmen riesige Landwirtschaftsflächen angeeignet. Die Flammen auf dem Zuckerrohrfeld lodern meterhoch. Das Feuer vertreibt giftige Schlangen und verbrennt scharfe Blätter und klebrigen Pflanzenstaub. Nach ein, zwei Stunden Brand ragen nur noch dunkelbraune Zuckerrohre wie Speere aus der Asche. Ihre süße Flüssigkeit schützt das Holz vor dem Feuer. Noch am selben Tag kommen die Erntearbeiter aufs Feld.
Me llamo Luis Fernando Hernández Rucuch. Me dicen Panza. Tengo 15 años, corto caño.
Einer von ihnen ist der 15-jährige Fernando, genannt Panza. Weil er beim Zuckerrohrschneiden ständig Asche einatmet, schmerzt sein Hals seit Tagen.
Die Sonne ist heiß wie die Hölle. Mittags um 12 ist die Hitze nicht auszuhalten.
Der Junge geht freiwillig aufs Feld, genauso wie sein Cousin. Der ist ein paar Monate älter und heißt auch Fernando.
Die Arbeit auf dem Zuckerrohrfeld macht dich fertig. Die Hitze ist kaum zu ertragen. Aber in Guatemala gibt es wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wenn du nicht lange zur Schule gegangen bist, findest du keine andere Arbeit als die auf den Zuckerrohrfeldern.
Eine Brise weht vom Pazifik herüber und treibt den Rauch landeinwärts. Schwarzer Ruß setzt sich auf der Haut ab, verschmutzt die Kleider, dringt in die Lungen. Asche bedeckt die Felder, die Hütten, die Menschen. Panzers Mutter beklagt sich nicht über die Zuckerplantage. Sie ist froh, dass ihr Sohn Arbeit gefunden hat.
Ich danke Gott für meinen Sohn. Seit er arbeitet, brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen, wie ich etwas zu essen bekomme. Er verdient zwar nicht viel, aber es reicht. Vor kurzem, an seinem 15. Geburtstag, hat er zu mir gesagt, Mama, ich gehe arbeiten. Ich möchte nicht, dass du weiter arbeitest. Ich werde für dich sorgen.
Die beiden Cousins wohnen in einer Siedlung aus einfachen Holzhäusern mit Wellblechdach. Auf einem kleinen Grundstück leben sie zusammen mit ihrer Großfamilie, erzählt ein Nachbar.
Sie sind jung, sie sind kräftig, haben Energie. Aber abends sehe ich, wie müde sie nach Hause kommen. Manchmal reden wir noch ein wenig. Ihr Leben ist hart, denn sie haben nur ihre Mütter und Geschwister, keinen Vater. Deshalb arbeiten sie viel, um zu überleben.
Es gibt viele Jungs wie uns, die auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten. Wir werden von Leuten angeheuert, die Arbeitertrupps zusammenstellen und auch Minderjährigen Arbeit geben.
Eigentlich dürften die Jugendlichen noch gar nicht auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten, sagt der Nachbar.
Aber eine richtig gute Anstellung findest du heute nur noch, wenn du einen Schulabschluss hast. Doch wenn das Geld nicht mal fürs Essen reicht, wie soll man dann noch die Schule bezahlen?
Vor 20 Jahren war es in Guatemala noch selbstverständlich, dass Kinder auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten. Doch dann hat der Verband der Zuckerindustrie klare Regeln gegen Kinderarbeit formuliert, erklärt die Direktorin der Abteilung für soziale Verantwortung des Unternehmerverbands ASASQUA, Maria Silvia Pineda.
Im Jahr 2002 haben wir entschieden, innerhalb von 3 Jahren Zwangsarbeit und Kinderarbeit komplett abzuschaffen. Wir wollen eine Agrarindustrie sein, die auf dem Weltmarkt bestehen kann, die hochgradig produktiv ist und zugleich das Wohlergehen der Menschen im Blick hat. Deshalb gibt es heute auf den Feldern der Zuckerunternehmen keine Kinderarbeit mehr.
Zwar sind die Regeln allen Unternehmen bekannt, aber in der Praxis sitzen weiterhin viele Minderjährige in den Bussen, mit denen die Arbeiter zu den Feldern gebracht werden.
Ich gehe um 4 Uhr morgens aus dem Haus. Der Bus kommt um 4:30. Die Fahrt dauert fast 2 Stunden. Im Bus muss ich oft stehen. Und dann frage ich jemanden, ob ich mich kurz auf seinen Platz setzen darf, um zu frühstücken.
Nach der Busfahrt muss Panzer meist noch lange laufen. Manchmal kommt er erst gegen 8 Uhr morgens auf dem abgefackelten Feld an.
Dann hat der Aufseher die Arbeitsbereiche schon längst eingeteilt. Ich ziehe meinen Schienbeinschoner und meine Schutzbrille an und lege los.
Mit seiner schweren Machete durchtrennt der Junge das Zuckerrohr mit einem Schlag. Wenig später ist sein Gesicht rußverschmiert. Seine Zähne und Augen glänzen wie weiße Punkte auf schwarzem Grund.
Die Kameraden wissen, dass ich erst 15 bin. Einige sagen, ich sei noch zu jung, um Zuckerrohr zu schneiden.
Mein Name ist Marvin Rivera. Ich koordiniere die Arbeit auf dieser Plantage. Vor einigen Jahren gab es das noch, dass auch Kinder mitgearbeitet haben. Heute nicht mehr. Bei uns darf niemand unter 18 arbeiten.
Die Aufseher auf dem Feld geben vor, sich an die Regeln zu halten. Wie ist es dann möglich, dass die beiden Jungen hier Schwerstarbeit leisten? Der erfahrene Feldarbeiter Marcelino ist sich sicher, die Personalabteilungen der meisten Betriebe würden es nicht zulassen, dass Minderjährige auf den Feldern arbeiten, zumindest offiziell.
Aber in der Praxis gibt es oft Kurzzeitverträge für Tagelöhner, die ganz ohne soziale Absicherung arbeiten. In diesen Fällen gibt es nicht so viel Bürokratie und die Aufseher auf dem Feld können auch Jugendliche arbeiten lassen.
Die Mittelsmänner, die uns einstellen, wissen, dass wir noch keine 18 sind. Aber denen ist das Alter egal. Für sie zählt, wie viel du leistest.
Ein Junge, der auf dem Feld arbeitet, kann sich körperlich nicht richtig entwickeln. Wenn er 50 ist, hat er keine Kraft mehr.
Morgens bekomme ich auf dem Feld einen Abschnitt zugeteilt. Den habe ich bis 12:30 abgearbeitet. Danach kriege ich einen neuen Abschnitt. Um 7 Uhr abends wird es dunkel und du musst mit einer Lampe arbeiten. Wenn ich um 8 Uhr noch nicht fertig bin, schimpft der Aufseher.
Alle 3 Stunden müssen die Feldarbeiter die breiten Klingen ihrer Macheten schleifen.
Dafür bekommen wir eine Feile. Beim Schleifen werde ich manchmal so müde, dass ich mich einfach 1 Stunde lang ins Feld lege. Danach bin ich zwar noch immer müde, aber ich muss ja weitermachen. Noch schlimmer ist es, wenn du dir nichts gespritzt hast. Dann kannst du auf dem Feld ganz schnell ohnmächtig werden.
Die meisten Arbeiter nehmen Aufputschmittel. Panza bekommt seins von seiner Mutter Maria. Die spricht von gesunden Vitaminen.
Ich kaufe meinem Sohn die Vitamine, damit er sie sich spritzen kann. Auf dem Feld braucht er Kraft. Ganz ohne Vitamine schafft er es nicht. Dafür ist die Arbeit zu hart.
Meistens komme ich um 9 Uhr abends nach Hause und gehe dann gleich schlafen. Am nächsten Tag geht es wieder los. Natürlich macht mir das Sorgen. Ich könnte krank werden, weil ich nicht genug Schlaf bekomme. Manchmal bin ich erst um 1 Uhr nachts zu Hause und schlafe nicht länger als 3 Stunden. Wie ich das aushalte? Ich spritze mir was. Es gibt da so Mittel, die heißen Komplex oder starkes Leben. Und das sind Vitamine, die dir 1-2 Tage lang Kraft geben.
Manche von uns nehmen auch Drogen. Die helfen uns, die Hitze und Müdigkeit nicht zu spüren. Das ist gefährlich, aber darüber machst du dir keine Gedanken. Es geht ja vor allem darum, mehr zu leisten und mehr zu verdienen. Ich nehme Tabletten, die heißen Sin Sueño, ohne Schlaf.
Fernandos Mutter Esperanza findet es nicht gut, dass ihr Sohn dieses Zeug nimmt.
Ich sage ihm immer, er soll nicht so viele Drogen schlucken. Auch die Tabletten sind nicht gut für ihn. Es sind schon Leute daran gestorben. Die Jungs schlafen nicht genug. Sie können sich gar nicht richtig ausruhen.
Die Zuckerplantage, auf der Panza arbeitet, liegt in der Umgebung des Küstenstädtchens Siginala. Dort glänzen die schmutzigen Kalkwände einfacher Adobehäuser in der heißen Mittagssonne. Fenster und Türen stehen weit offen. An der westlichen Ausfahrtstraße steht das kleine Gebäude einer staatlichen Gesundheitsstation. Der leitende Arzt Roberto Velasquez weiß um die Gefahren des Dopings.
Manche Feldarbeiter übertreiben es mit den stimulierenden Medikamenten. Sie nehmen sie, um mehr produzieren zu können. Die größten Risiken dieses Verhaltens sind Diabetes und Bluthochdruck. Es kann auch zu Nierenschäden kommen.
Trotz aller Gesundheitsrisiken ist Fernando froh, auf der Zuckerplantage arbeiten zu können. Die Alternativen seien noch gefährlicher, meint er.
Viele Jugendliche in Guatemala haben ihr Leben nicht im Griff. In den Zuckerbetrieben gibt es nicht genug Arbeit für alle. Deshalb werden einige kriminell. Zuerst klauen sie, dann überfallen sie Leute. Schließlich erpressen sie Ladenbesitzer. Sie schließen sich in Banden zusammen, rauben und morden. Es gibt hier Leute, die bezahlen dafür, dass du jemanden umbringst. Für sie ist so ein Auftrag wie eine normale Arbeit. Sie führen den Mord aus, lassen sich bezahlen und leben normal weiter. Von dem Geld, das sie bekommen, kaufen sie sich Drogen und trinken Bier.
Cerveza.
Am späten Nachmittag kommen große Bagger mit Greifarmen auf das Feld gerollt.
Die Maschine hebt das Zuckerrohr in einen Lastwagen. Dabei kann man sehen, wie viel du geerntet hast. Aber wir Feldarbeiter werden immer betrogen, denn der Greifarm nimmt mehr Zuckerrohr, als die Aufseher notieren. Die älteren Arbeiter werden wütend, weil sie Geld verlieren.
Ein Junge denkt nicht so wie ein Erwachsener. Die Älteren merken, wenn sie betrogen werden und protestieren. Die Jungen hingegen wollen einfach nur Geld verdienen. Solange wir bezahlt werden, machen wir weiter. Auch deshalb arbeiten die Unternehmen lieber mit Minderjährigen. Die kann man leichter ausbeuten.
Bis Ende der 70er Jahre gab es in jeder Zuckerfabrik Guatemalas eine Gewerkschaftsgruppe. Heute existiert keine einzige mehr. Banza hat noch nie gehört, dass er ein Recht hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Wenn du dich beschwerst, kannst du gleich zu Hause bleiben. Besser, du machst in Ruhe weiter. Ich habe zweimal gesehen, wie sich jemand beschwert hat. Danach sind die Männer nicht wieder aufgetaucht.
Das macht dich schon traurig und wütend. Du arbeitest hart für diese Leute. Sie haben große Häuser, in denen sie gut leben. Aber du musst leiden, um für sie Geld zu verdienen. Die eigentlichen Besitzer des Unternehmens sehen wir nie. Aber sie leben davon, dass sie die ärmsten Menschen ausbeuten.
Das ist wie bei einer Saftpresse. Die Unternehmer pressen die Bauern und die Arbeiter aus. Ständig kommen neue Jungs. Sobald die ausgequetscht sind, werden sie weggeworfen und wieder kommen neue, jüngere, die ausgebeutet werden.
Den Plantagenbesitzern sind wir egal. Wir arbeiten auf dem Feld, um ihnen die Taschen zu füllen. Wir schlagen den ganzen Tag lang Zuckerrohr, ohne viel zu verdienen. Aber so ist das eben. Du musst weiterarbeiten, damit du deiner Familie etwas nach Hause bringen kannst.
Die Familie wohnt in einer Siedlung außerhalb der Ortschaft Santa Lucia Cozumalguapa. An manchen Tagen kommen die Jungen erst sehr spät von der Arbeit nach Hause. Panza ist froh, wenn er nicht erst um Mitternacht, sondern schon vor 8 Uhr zurück ist. Dann nimmt er sich ausführlich Zeit zum Duschen.
Der Brunnen dort drüben wurde gerade erst gegraben. Wir sind schon nach wenigen Metern auf Wasser gestoßen. Das war ein Segen. Früher hatten wir keinen Brunnen. Oft konnten wir uns gar nicht duschen. Mit dem Brunnen ist es viel besser.
Gut 2 Dutzend Menschen wohnen hier. Alle sind miteinander verwandt. Während der 15-jährige Panzer bei der Arbeit ist, kümmert sich seine Schwester um den Haushalt.
Ich heiße Paola und bin 16 Jahre alt. Ich habe einen Sohn, der ist 1 Jahr und 1 Monat alt. Für mich und meine Mutter beginnt der Tag morgens um 3. Zuerst bereiten wir das Essen für meinen Bruder und meinen Mann vor.
In Guatemala gibt es viele Mädchen wie Paola. Statistisch gesehen kommen pro Tag 14 Kinder zur Welt, deren Mutter noch minderjährig ist. In dieser sehr katholisch und auch evangelikal geprägten Gesellschaft bekommen die meisten Jugendlichen keinerlei Informationen über verantwortungsbewusste Sexualität.
Es stimmt schon, dass ich noch jung war, als ich schwanger wurde, aber meine Tanten haben sich noch früher mit Männern eingelassen. Eine war 12, die andere 13. Meine Mutter hatte ihren ersten Freund mit 10. Kurz darauf sind meine älteren Brüder zur Welt gekommen, da war sie 11 oder 12 Jahre alt. Noch bevor sie 18 wurde, waren wir 4 Geschwister geboren.
Paolas ältere Brüder sind bei Großeltern väterlicherseits aufgewachsen. Ihre Mutter Maria erzählt, dass sie sich damals mit einem anderen Mann zusammengetan hat. Bald war sie wieder schwanger. Erst kam Paola zur Welt und kurz darauf der jüngste Sohn Panza.
Pues el papá de él está vivo.
Sein Vater lebt jetzt bei einer anderen Frau. Für die beiden Kinder gibt er mir nichts. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, glaube ich. Oder 33. Ich weiß es nicht genau.
Maria hätte sich ein anderes Leben für ihre Kinder gewünscht.
Eines Tages haben meine Schwestern gesagt, du wirst deine Kinder jetzt endlich in der Schule einschreiben. Das habe ich gemacht. Aber sie mochten das Lernen nicht. Fernando hat nur 3 Schuljahre geschafft. Paulita hat die 2. Klasse abgeschlossen. Danach wollte sie nicht mehr hingehen. Ich habe versucht, Fernando zu überzeugen. Die Schule ist wichtig. Wenn du was lernst, kannst du später in einem großen Unternehmen arbeiten. Oder zumindest in einem Laden. Aber er wollte nicht. Er hat mir gesagt, ich gehe lieber Zuckerrohr schneiden. Da konnte ich nichts mehr machen.
In Guatemala besteht vom 7. bis zum 14. Lebensjahr Schulpflicht. Aber das steht nur auf dem Papier. Mindestens jedes 6. Kind besucht nie eine Schule, unter anderem, weil die nächste mehrere Stunden Fußweg entfernt liegt. Kinder aus der Maya-Bevölkerung leben oft in entlegenen Weilern des Hochlands, wo niemand mit ihnen Spanisch spricht. Und die Lehrer wiederum verstehen ihre indigene Sprache nicht. Auch deshalb bricht jedes 4. Kind in Guatemala die Grundschule ab. Zudem können sich viele Familien keine Schulmaterialien leisten. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder so früh wie möglich selbst Geld nach Hause bringen, so wie Fernando. Der hat zumindest schreiben gelernt, aber er weiß, dass das nicht reicht.
Statt auf dem Feld zu arbeiten, würde ich lieber weiter in die Schule gehen. Dann könnte ich später für eine Firma arbeiten, die besser bezahlt. Hier in den Zuckerbetrieben sind alle Arbeiten hart, von der Feldarbeit bis zur Produktion in der Fabrik.
Wie stellt sich der 16-Jährige sein weiteres Leben vor?
Es fällt mir schwer, von der Zukunft zu sprechen. Wenn wir diese harte Arbeit weitermachen, immer unter der Sonne, wird das unser ganzes Leben vorbestimmen. Dann lassen wir all unsere Kraft auf den Zuckerrohrfeldern. Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, aber ich vermute, sie wird nichts Gutes bringen.
Sein 15-jähriger Cousin Panza hat sich vorgenommen, ein guter Familienvater zu werden.
Zuerst will ich hart auf den Zuckerfeldern arbeiten, damit ich später meiner Frau alles geben kann, was sie braucht. Dieser Schritt muss wohl überlegt sein. Es ist ja nicht so, dass man sich eine Frau nimmt und fertig. Man trägt dann Verantwortung. Du kannst nicht einfach ein Kind machen, sondern du musst ihm auch alles geben, was es braucht.
Panza leistet Knochenarbeit, um eines Tages eine Familie gründen zu können. Viele andere Jugendliche haben nicht einmal ein solches Ziel. Sie glauben nicht an eine Zukunft in Guatemala und verlassen das Land, um im Norden ihr Glück zu versuchen. Vor dem Haus des Migranten in Guatemala-Stadt haben sich einige junge Mütter zusammengefunden. Schüchtern klopfen sie an die Tür und bitten um Windeln für ihre Kleinkinder und ein wenig Milch. Minuten später reicht eine ältere Freiwillige 2 Pakete Einwegwindeln heraus, einen Topf heißes Wasser und eine Tüte Milchpulver. Alberto, ein junger Mann, beobachtet die Szene verdrossen. Ihm ist klar, dass er auf der Straße schlafen wird. In der Herberge haben Familien mit Kindern Vorrang. Wegen der nächtlichen Kälte macht sich Alberto keine Sorgen. Vielmehr denkt er darüber nach, wie er in die USA kommt. Er ist in Texas aufgewachsen, doch dann wurde er straffällig. Nach einer Zeit im Gefängnis hat ihn die Migrationsbehörde nach Guatemala deportiert, wo er vor 22 Jahren zur Welt gekommen ist. Aber jetzt will er nicht länger in Mittelamerika bleiben. Zu viele Leute hier seien korrupt und es gebe keine Jobs für ungelernte Arbeiter wie ihn. Da sei es in Texas viel besser.
Wenn man da im Norden arbeiten will, heißt es einfach, du willst arbeiten? Na dann komm. Da gibt es nicht diesen ganzen Kram mit Dokumenten und Nachweisen, so wie hier in Guatemala. Außerdem verdienst du hier in der Landwirtschaft nur 800 Quetzales für 2 Wochen Arbeit. Das ist ein Monatslohn von 200 €. Das reicht nicht mal für Essen, Strom und Wasser.
Alberto will nicht darüber sprechen, wie gefährlich die Reise ist. Sein Gottvertrauen ist unerschütterlich. Im Norden erwartet ihn ein besseres Leben.
Gott ist bei mir. Er wird mich dorthin bringen, nicht die Karawane. Ich vertraue nur ihm, sonst niemandem. Gott wird mich zu dem Ort bringen, wo ich hingehöre.
Zu Hause gibt es keine Zukunft. Jugendliche Landarbeiter in Guatemala. Sie hörten eine Sendung von Andreas Burke. Es sprachen Ulrich Blöcher, Marian Funk, Rosario Bona, Ulrike Bieritz, Johannes Fischer, Martha Görsch, Vera Kröning-Menzel und Jürgen Schulze. Ton Kaspar Wollheim. Redaktion Anne Winter. Regie Roman Neumann. Das Manuskript der Sendung können Sie telefonisch bei unserer Service-Redaktion bestellen, aus Berlin oder Potsdam unter 97 993 2171. Oder per E-Mail. Religion@rbb-online.de